Ja, guten Abend miteinander. Wir haben gerade kurz überlegen. Guten Abend, guten Morgen. Das ist so gemacht von der Gewohnheit. Es ist guten Abend. He? Sind die Stühle da vorne kaputt? Aha, darum. Ich habe noch gedacht, was echt da los ist. Also wenn man will, habe ich das Gefühl, dürfen wir näher kommen. Aber wenn ihr jetzt schon ganz bequem sitzt, dann soll es auch gelten. Ja, genau. Es ist schon einfach so eine grosse Distanz bis zu euch, aber ich glaube... Danke vielmals. Ich bete noch mit euch zum Anfang. Jesus, danke einfach, dass wir da jetzt zusammenkommen dürfen, ganz in einer familiären Runde. Ich danke dir aber einfach jetzt für die Gelegenheit. Eine kleine Auszeit, Sonntagabend, kurz bevor dann morgen die neue Woche wieder anfängt. Und ich bitte dich, dass du uns begegnen tust, dass du uns unsere Herzen anregen tust. Ja, Herr, und du bist Licht, haben wir jetzt gerade gesungen. Und wir sind genau Licht. Und ja, Herr, hilf du uns immer wieder Licht zu sein auf dieser Welt. Amen. Genau. Kennt ihr das? Man liest oder hört irgendjemand einen Satz und dann bleibt einem der Satz irgendwie hängen. Bei mir ist das so in der Sommerferie, vielleicht, ich weiß gar nicht, vor 3 Wochen oder so, 2 Wochen der Fall gewesen, bin ich mit dem Götti-Meitli ins Kino und wir haben zusammen den Film Yesterday geschaut. Das ist übrigens wirklich ein sehr guter Unterhaltungsfilm, sehr gelungen mit vielen tollen Beatles-Songs, he, so ein bisschen. Also, der ist wirklich gut gewesen. Und in dem Film heisst die Hauptfigur Jack. Das ist ein junger Mann, der noch daheim wohnt, aber von einer ganz, ganz grossen Musikkarriere träumt. Und er ist noch weit weg von dem Traum. Also genau, er bringt es noch nicht so erfolgreich weit. Und sein Vater hat zu dem Jack immer wieder gesagt, lieber Sohn, denk dran, gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Denk dran, gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Und mir hat der Satz gefallen. Mir verrate ich vom Film nicht mehr so, dass ihr den selber mal noch schauen könnt. Mir hat aber der Satz gefallen. Und ich habe ihn mir gerade mal aufgeschrieben. Das mache ich noch ab und zu. Wenn ich irgendwie einen guten Satz höre oder eine gute Idee habe, tue ich sie immer gerade notieren. Und so hat mich jetzt der Satz noch ein bisschen begleiten können. Gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Und ich glaube, der Vater hat in dem Film in seinem Sohn, in seinem Filmsohn, eine sehr gute Lebensweisheit weitergeben. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr guter Tipp, den der Vater dem Sohn gibt. Man könnte sich jetzt aber schon überlegen, ja, ist es denn wirklich aber auch wahr, dass aus Gedanken können Wort werden und dass aus Wort dann sogar können Taten werden? Ich meine, nur weil es gut tönt, heisst das nicht, dass es auch wahr sein muss. Und dann habe ich überlegt, wie können wir jetzt ganz einfach die Echtheit von diesem Satz überprüfen. Und dann habe ich so gefunden, ja, am besten schauen wir in unser Leben. Und ich glaube, da können wir es ganz gut überprüfen, ob an diesem Satz wirklich etwas dran ist. Ich kann nicht für euch sprechen, das müsst ihr selber überprüfen. Aber in meinem Leben ist es so. Aus Gedanken, die ich mir behalte, werden irgendwann oft, vielleicht nicht immer, aber oft einmal Wort. Und noch, dann passiert es auch ab und zu, dass, oder häufig, dass aus Wort auch dann irgendeine Taten werden. Das hat wirklich einen Zusammenhang. Das vollzieht sich so. Ich kenne das aus meinem Leben. Und wenn wir also sagen, Wort hat Macht, dann stimmt das. Aber wir müssen auch bedenken, dass die meisten Worte, denen ist schon mal ein Gedanke vorausgegangen. Wort kommen ja nicht einfach so aus uns raus. Eigentlich ist der meiste Wort, allen Wort vielleicht sogar, schon mal ein Gedanke vorausgegangen. Und wir kennen ja alle die Wendung, die Macht der Gedanken. Und auch die ist natürlich, oder all deren ist viel Wahres dran. Und mein Ziel für die Predigt ist, dass wir erkennen, wie wichtig es ist, dass wir wirklich auf unsere Gedanken achten. Wir können in der Bibel so einiges über Gedanken erfahren. Die Bibel berichtet schon nur alleine über ganz verschiedene Arten von Gedanken. Gedanken können zum Beispiel gut sein. Psalm 139, 17 steht, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Gut. Genau. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Gedanken können aber auch stolz und hochmütig sein. Der gottlose Mensch meint in seinem Stolz, Gott würde nicht danach fragen. Er denkt, Gott gibt es nicht. Er meint oder er denkt, steht in anderen Übersetzungen, Gedanken können hochmütig und stolz sein. Gedanken können aber auch rein sein, das ist vielleicht besonders tröstlich für uns. Psalm 17, Vers 3, in der Nacht hast du meine Gedanken geprüft und mein Herz auf die Probe gestellt. Du hast mich angesehen und nichts Falsches an mir gefunden, denn ich habe mir vorgenommen, mit meinen Worten nicht zu sündigen. Und das ist nicht nur von der reinen Gedanken geredet, sondern auch sehen wir jetzt auch schon eine erste Verknüpfung von Gedanken zu Wort. Das ist jetzt quasi auch biblisch beleidigt, biblisch unterleidigt. Ja, aus Gedanken können noch ein Wort werden. Und dann ist es leider so, Gedanken können auch böse sein. 1. Mose 6,5 als Beispiel. Es gäbe immer mehr als ein Beispiel, aber ich habe einfach versucht, mich auf eins zu beschränken. Dort steht, doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen gross war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Und wahrscheinlich gäbe es noch mehr Schattierungen von Gedanken oder noch mehr, ja, mein Charakterzeug von Gedanken. Aber egal, was wir für Gedanken haben, ich habe aufgeschrieben, so oder so, Gott kennt unsere Gedanken. Und zwar ganz genau. Psalm 94, 11, der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch so dabei geht, aber ich finde das nicht immer toll. Der Herr kennt meine Gedanken. Darf ich jetzt nicht mehr denken, was ich will? Muss der jetzt wirklich alles wissen? Ab und zu möchte ich vielleicht einmal etwas denken, was der jetzt nicht weiss. Ich darf denken, was ich will. Gott lässt uns den freien Willen. Und trotzdem, finde ich, fühlt sich das irgendwie auch ein bisschen unangenehm an. Gerade wenn ich mal schlechte oder böse Gedanken habe, und das habe ich ab und zu, dann möchte ich eigentlich nicht, dass das jemand sieht. Auch Gott soll das irgendwie nicht sehen. Ich möchte das am liebsten verstecken. Aber es ist, wie es ist. Wir können unsere Gedanken vor Gott nicht verstecken. Auch wenn wir das vielleicht noch so gerne täten. Und ich habe mir also überlegt, immer dann, wenn ich einen Gedanken verstecken will, ist das ein guter Indikator, ob es sich jetzt um einen guten oder um einen schlechten Gedanken handelt. Weil bei guten Gedanken ist mir es nämlich egal, dass Gott all meine Gedanken kennt. Aber immer dann, wenn ich schon so ein bisschen ahne oder sehr deutlich weiss, das ist jetzt kein guter Gedanke, dann stört mich das. Dann kommen wir zurück. Einfach zum Zusammenhang von Gedanken mit Wort und dann eben schliesslich auch mit Taten. Jakobusbrief, Kapitel 3. Ich lese es jetzt nicht vor, ich tue nur inhaltlich ein bisschen sagen, was dort steht. Dort können wir lesen, welche Macht unsere Zunge hat. Worte können ein Segen sein, steht dort, aber sie können auch ganz grosse Zerstörung anrichten. Und wenn der Jakobus uns aufruft, unsere Zunge im Zaum zu halten, also sie quasi zu kontrollieren, dann führt uns das wieder zu unseren Gedanken zurück. Es gibt so ein lustiges Sprichwort, vielleicht kennt ihr das. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Das ist ein bisschen kompliziert. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Das sage ich manchmal ab und zu mal, wenn jemand etwas ganz schnell von sich gibt, wo man das Gefühl hat, jetzt ist es aber sehr schnell gegangen. Und ja, es ist ein lustiges Sprichwort, aber ich glaube, es ist in der Grundzüge nicht wahr. Ich glaube, es gehen immer Gedanken unseren Wort voraus. Ich würde so sagen, Gedanken formulieren vielleicht keine Sätze, die wir aussprechen, aber sie geben den Inhalt der Worte vor. Es kann schon sein, dass es dann noch irgendwie aus einem Impuls heraus die Worte entstehen, aber Gedanken geben die Richtung der Worte vor, die wir dann sagen tun. Es gibt ein Buch, Anleitung zum Unglücklichsein, von Paul Watzlawick. Das ist also sehr unterhaltsam, sehr gut zu lesen. Und er nimmt das ein bisschen auf die Chippe, das Unglücklichsein, und man erfährt aber sehr viel dann auch über das Glücklichsein. Einfach so ein bisschen aus einem anderen Ansatz raus. Dort gibt es eine gute Geschichte und die passt zu dem, wie Gedanken schlussendlich unsere Worte und unsere Handlungen prägen. Ein Mann, der bei sich daheim ein Bild aufhängt. Ein Nagel, so einen hat er, aber er hat keinen Hammer. Er weiss aber, dass sein Nachbar einen Hammer hat. Und er entschließt, bei seinem Nachbar den Hammer auszulehnen. Doch dann kommen ihm plötzlich Zweifel auf. Was, wenn der Nachbar ihm den Hammer gar nicht geben möchte? Der Nachbar hat ihn gerade gestern nur so ganz flüchtig grüßt. Vielleicht hat er es nur pressant gehabt. Aber was wäre, wenn er nur so da hat, das hat es pressant. Und in Wahrheit hat er etwas gegen mich, denkt der Mann. Was könnte er aber denn gegen mich haben? Ich habe ihm doch nichts da. Der muss sich etwas einbilden, der Nachbar. Wenn von mir jemand ein Werkzeug möchte, ich würde ihm das sofort auslehnen. Wirklich? Warum gibt er mir jetzt das Werkzeug nicht? Wie kann man einem Nachbarn so einen einfachen Gefallen nicht ermöglichen? Leute wie der, die vergiften einem das ganze Leben. Und dann denkt er auch noch, ich sei auf ihn angewiesen, nur weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht es mir wirklich. Und wenn man das so denkt, stürmt er aus seinem Haus, geht über die Straße zu seinem Nachbar, läutet dort, der Nachbar macht die Türen auf. Und bevor der noch einen guten Tag sagen kann, sagt unser Mann, behalt doch deinen Hammer! Da ist ganz viel passiert in der Gedankenwelt. Und es sind Worte und Taten entstanden. Das ist vielleicht total überspitzt. Ich hoffe, bei uns verläuft es nicht immer so dramatisch. Aber ich finde auch eine Geschichte, die wirklich aufzeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht einfach jedem Gedanken hingeben, sondern dass wir wirklich versuchen, ja genau, auf unsere Gedanken zu achten. Unsere Sinn, unsere Gefühle und unsere Gedanken, die arbeiten natürlich Hand in Hand. Man kann schon sagen, wir sind ein hochkomplexes Geschöpf, aber nichtsdestotrotz, es gibt Gedanken, die uns gut tun, und es gibt Gedanken, die uns nicht gut tun. Und gerade auch viele Versuchungen fangen mit einem Gedanken an, der uns ja schlussendlich nicht gut tun will. Das heisst, wenn wir schaffen würden, diese schlechten Gedanken aus dem Kopf zu bekommen, dann würde uns das vor vielem bewahren. Natürlich ist so etwas ganz einfach gesagt. Etwa so, wie wenn ich jetzt sage, versucht jetzt bitte alle, und das müssen wir wirklich jetzt ganz ernsthaft probieren, nicht an eine Pizzeria zu denken, wo der Kellner euch gerade einen frisch im Holzofen zubereitete, mit euren Lieblingszutaten beleidete Pizza am Platz dreht und gerade so einen feinen Duft zu euch in die Nase dringt und euch schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Gell, ihr denkt nicht an die Pizza. Ich gebe euch gerade schon am besten ein paar Sekunden, dass ihr wirklich nicht dran denkt. Hat geklappt? Ich weiss, das ist mega fies. Aber wenn man erst mal so einen Gedanken im Kopf hat, ist es manchmal gar nicht so leicht, den Gedanken wieder aus dem Kopf zu bekommen. Und je mehr wir ihn weg haben, desto hartnäckiger setzt er sich fest, desto gewöhnt er an Bedeutung und wird grösser und wir kommen dem irgendwie fast nicht mehr aus dem Weg. Schmecken die Pizza noch? Zurück zu unseren Gedanken. Der Martin Luther, der hat Gedanken mit Vögeln verglichen. Ganz ein spannender Vergleich. Er hat so sinngemäss, halt in einem ganz alten Deutschsturm, versuche ich es so ein bisschen in heutiger Sprache zu übertragen, hat er sinngemäss gesagt, man kann Vögel nicht davon abhalten, dass sie über unserem Kopf kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. Und so können wir auch nicht verhindern, dass wir böse Gedanken haben, hat er weiter gesagt. Aber wir können schauen, dass die schlechten Gedanken nicht sesshaft werden bei uns. Das würde ja bedeuten, dass ein schlechter Gedanke also an sich nicht schon zwangsläufig falsch ist in Gottes Augen. Erst wenn wir ihm nachgehen, erst wenn wir ihm Nahrung geben, erst wenn er einnisten darf, quasi bei uns, und wenn wir ihn zum Bleiben einladen, dann fängt irgendwie die Kette an zu spielen, dass können Worte und Taten daraus werden und am Schluss wirklich, ja, schuldhaftes Verhalten daraus entsteht tut. Und jetzt wäre es natürlich wichtig zu wissen, wie wir die Gedanken vertreiben können. Doch bevor wir sie vertreiben, müssen wir ja noch zuerst deklarieren, was ist ein guter und was ist ein böser Gedanke, weil alle wollen wir ja schon nicht vertrieben haben. Wir wollen die richtigen behalten und die uns nicht gut tun, wollen wir wegtun. Und die Bibel gibt uns da eine gute Hilfestellung. Die finden wir in Philipper 4, Vers 8. Dort steht, und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Und anhand von dieser Aufzählung erfahren wir, dass Gedanken verschiedene Punkte müssen erfüllen, damit sie gute Gedanken sind, oder wenn sie die eben nicht erfüllen, die verschiedenen Punkte, dann sind es keine guten Gedanken. Und die Stelle hier in Philipper 4, Vers 8, ist wie ein siebenfaches Sieb. Wenn wir unsere Gedanken dort durchlassen, und dann wird es gesäbelt. Zuerst in einem ganz groben Sieb, und dann immer in einem feineren Sieb. Und nur wenn ein Gedanke all die sieben Säbel durchlaufen kann, nur dann ist es nach der Bibel ein guter Gedanke. Und ich habe versucht, das Gedankensieb so ein bisschen darzustellen. Und ganz oben würden wir quasi, also oben am obersten gelben Balken quasi, würden wir einen Gedanken reingeben. Und dann muss er quasi, trifft er auf das erste Sieb. Und wir müssen uns fragen, ist der Gedanke wahr? Und wenn die Antwort ja ist, dann darf er weiter zum nächsten Sieb. Und wenn die Antwort nein ist, dann spickt er rechts auf die Seite raus und schädert dann das Loch durch ab. Bis es ist kein guter Gedanke. Jetzt könnte es natürlich auch sein, wir wissen es gar nicht, wahr oder unwahr. Dann wären wir jetzt ein bisschen in der Pflicht, zum Prüfen. Zuerst die Frage klären, ist der Gedanke wahr? Eben, ist die Antwort ja? Dann geht's weiter. Beim nächsten Sieb fragen wir, ist der Gedanke anständig? Anständige Gedanken, können wir auch sagen, anständige Gedanken tun wir ernst nehmen. Wir können uns also auch fragen, ob wir den Gedanken ernst nehmen wollen und können. Bei einem Nein wär's das, bei einem Ja geht's weiter. Und so prüfen wir, ob der Gedanke denn gerecht ist und ob er rein ist, ob er liebenswert ist. Ein liebenswerter Gedanke ist mit all seine Konsequenzen angenehm. Ein liebenswerter Gedanke kann schon noch Konsequenzen nach sich ziehen. Und dennoch ist er angenehm oder wir sehen, dass er notwendig ist. Genau. Und dann schauen wir noch, ob der Gedanke wohllautend ist. Das ist jetzt kein modernes oder vielleicht häufig gebrauchtes Wort. Man könnte auch bewunderungswürdig oder glückverheißend statt wohllautend einsetzen. Aber im Wohllauten steckt Wohl. Mit dem Gedanken ist mir und vielleicht den Menschen, die ihn teilen, Wohl. Das passt sehr schön. Und darum gefällt mir Wohllauten hier am besten in der deutschen Übersetzung. Und dann kommt noch das letzte Sieb. Dort fragen wir uns, ob der Gedanke eine Auszeichnung oder ein Lob verdient. Und ich habe so gedacht, das ist sehr eine außergewöhnliche Frage. Das ist ziemlich ein feines Säbel. Es gibt schon Gedanken, wo ich finde, ah, Simon, der ist so ein guter Gedanke, den du gehabt hast. Also da müsste es Lob geben. Aber ich habe tausende Gedanken den ganzen Tag. Und da gibt es also etliche Gedanken, die das nicht verdient haben. Ja, normale Gedanken halten uns aber oft auch ein bisschen auf, wenn sie uns so durch den Kopf gehen. Und der Paulus, oder gemäss dem Paulus, dürfen wir Gedanken auch aussäbeln. So normale Gedanken, so dass wir uns ohne Ablenkung um die wirklich guten Gedanken kümmern können. Und vielleicht erscheint dir jetzt das Gedankensieb ein bisschen streng. Das kann ich verstehen. Doch ich lade dich ein, dich einmal damit ein bisschen zu beschäftigen. Ich glaube nämlich, dass der Paulus uns da wirklich ein gutes Tool an die Hand gibt, um unsere Gedanken zu sortieren und uns zu helfen, dass wir wirklich nach den guten Gedanken in unserem Leben streben tun. Das Gedankensieb habe ich auf dem gelben Zettel hinten drauf abgedruckt, übrigens. Halt dann nicht farbig, aber wenigstens, dass man es drauf hat. Wenn wir jetzt wissen, wir sollten die guten Gedanken, die schlechten Gedanken loswerden, wenn wir jetzt eine Hilfestellung haben, wie wir können gute und schlechte Gedanken unterscheiden, dann bleibt jetzt nur noch die schwierigste gefallene Frage, wie werden wir denn schlechte Gedanken wirklich los? Ablenkung kann helfen. Das kennt man gerade, wenn man ein kleines Kind muss irgendwie ablenken von etwas. Das funktioniert wunderbar. Später ein bisschen weniger. Oder vielleicht funktioniert es eine Zeit, aber es holt einen wieder ein. Es ist so ein bisschen wie wenn man mal an einer Pizza getankt hat und plötzlich ist der Gedanke wieder vor Augen. Wir brauchen ein stärkeres Mittel. Wenn wir als Familie hier oben auf dem Balkon zu Nacht essen, kann sein, oder meistens, dann fliegt mal ein Wespe vorbei. Irgendwie schmeckt das ein bisschen Fleisch oder sonst etwas, was wir auch gerne hätten. Und meistens nimmt es dann schon mal ein Biss und dann surrt es schnell weg und bringt noch zwei, drei Freunde mit. So nach dem Motto, kommt, es ist angerichtet. Und wir finden es nicht so toll. Und was wir aber dann machen, ist, wir nehmen so einen Wassersprüher mit auf den Balkon. Er mag nicht zu euch. Das ist also nicht der Grund, dass er hätte müssen weit hinten sitzen. Wir nehmen so einen Wassersprüher und probieren, ein Wespe zu treffen. Nicht unbedingt unsere Lebensmittel oder uns gegenseitig, aber ein Wespe. Und es ist so ganz feiner Nebel, der da rauskommt. Ganz kleine Wassertröpfchen. Und sobald das Wespe nasse Flügel hat oder Wassertröpfchen auf dem Flügel, werden die Flügel schwer und es kann nicht mehr fliegen oder nur noch sehr schlecht fliegen. Und dann muss flüchten, weil sonst wird das Wespe ganz zu einer leichten Beute für Vögel. Und meistens kommen sie aber dann gerade noch einmal. Dann gehen sie irgendwann ein bisschen weg, lassen sich rasch von der Sonne die Flügel trocknen und so schnell gehen sie nicht auf. Also, noch einmal nass machen und vielleicht noch das drittes Mal. Allerschlimmstens fallen noch das viertes Mal. Aber dann ist es ihnen zu heikeln und sie kommen nicht mehr. Und ich glaube, das Bild passt wunderbar auch zu unseren Gedanken. Und zwar zu den Gedanken, die man gerne möchte aus dem Kopf haben. Man kann sie, genau wie die Wespe, nicht wegignorieren. Also einfach die gleiche Tue, Wespe, ich sehe dich nicht, du bist nicht da, funktioniert halt nicht. Und so funktioniert es auch bei schlechten Gedanken nicht. Man muss sie mit den richtigen Mitteln in die Flucht schlagen. Und im 2. Korintherbrief 10, Vers 4 können wir dazu etwas lesen. Dort schreibt der Paulus, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Das Paulus schreibt da eben von mächtigen Waffen Gottes, die er einsetzt, um menschliche Gedankengebäude, gegen die anzukämpfen. Und er meint damit das Wort Gottes und der Heilige Geist. Wo Jesus in der Wüste vom Teufel versucht worden ist, hat er auf jede Versuchung mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes geantwortet. Das sind so wie die Wassertröpfchen gewesen, auf die Flügel der Wespe. Ist das Wort Gottes, die Wahrheit, quasi das gewesen, was dem Teufel zugesetzt hat. Aber hat er gerade aufgehört nach dem ersten Mal? Er hat weitergemacht. Er hat es noch zwei weitere Mal probiert. Und dann hat er aber losgelassen. Dann ist er weg und hat es für einen Moment gut sein lassen. Wir können also mit dem Wort Gottes schlechte Gedanken vertreiben. Oder mir gefällt die Vorstellung noch besser, dass wir schlechte Gedanken mit dem Wort Gottes ersetzen können. Und dann habe ich so überlegt, aber was ist, wenn uns kein Bibelvers einfällt? Das gibt's, also es passiert mir manchmal, dann kommt irgend so etwas auf mich zu und jetzt weiss ich, das wäre so gut, ich hätte den richtigen Bibelvers. Und in dem Moment ist er nicht um oder fällt mir nicht ein. Sind wir dann wehrlos? Nein, zum Glück nicht. Aber ich habe mir noch überlegt, es ist so wie früher, ein guter Ritter hat den Umgang mit seinem Schwert jederzeit geübt. Dass, wenn es nötig war, dass es zücken konnte und einsetzen. Und es lohnt sich auch für uns, dass wir die Bibel wirklich lesen, intensiv und versuchen, die Wahrheiten uns anzueignen. Und wenn es dann gleich mal passiert, dass man halt in dem Moment die Wahrheit Gottes nicht einfach so können zücken und nicht parat haben, dann sind wir wirklich nicht wehrlos. Weil als Kinder Gottes haben wir den Heiligen Geist in uns. Und ich habe das wirklich schon erlebt, dass wenn ich ihn dann bitte, dass er mir hilft und zur Seite steht. Und vielleicht gibt er mir ein Bibelwort ein, oder vielleicht leitet er wirklich meine Gedanken so, dass ich irgendwie Gedanken von der Wahrheit dann in mir habe und diesen schlechten Gedanken begegnen kann. Mit dem Wort Gottes und mit der Hilfe vom Heiligen Geist können wir schlechte Gedanken durch Wahrheit oder durch gute Gedanken ersetzen. Was so aber so oder so unsere Aufgabe bleibt, das ist das Wählen. Das Wählen, dass wir die schlechten Gedanken nicht mehr wollen. Dass wir sie wollen ersetzen. Dass wir uns denen nicht einfach hingeben, sondern, ja, dass wir sie wollen ersetzen, bekämpfen. Wir sind Menschen mit freiem Willen. Wir müssen schlechte Gedanken nicht loswerden. Es zwingt uns niemand dazu. Wir müssen es wählen. Sonst hilft alles nichts. Und wichtig ist auch noch, dass wir uns nicht ab jedem Misserfolg runterziehen lassen, sondern dass wir so von unserem Erfolg wirklich Mut schöpfen. Und dass wir dann sagen, ja, ich versuche es wieder und wieder. Ich glaube gerade, was Wellen anbelangt, dort kann so ein Satz wie der anfänglich im Film, gute Gedanken, gute Worte, gute Taten, wirklich uns helfen. Wenn du sagst, ja, ich möchte mehr Kontrolle über meine Gedanken und ich möchte schlechte Gedanken aushebeln, dann kann es helfen, so einen Merksatz irgendwie zu verinnerlichen, dass wir akzeptieren, Gedanken tun uns wirklich prägen und das, was wir machen, was wir sagen, tun uns prägen. Dass wir das irgendwie, dass wir da dran denken und dass das auch unser Wählen auch beflügeln kann. Solange wir aber eben denken, unsere Gedanken sind wirkungslos. Es macht ja nichts, was ich denke. Es sieht es niemand, außer vielleicht Gott. Es gehört es niemand. Es spielt keine Rolle. Dann ist es schwierig. Ja, darum ist es wichtig, dass wir die Macht von unseren Gedanken erkennen, anerkennen und uns dann auch dran machen, schlechte Gedanken auszusortieren und gegen gute Gedanken anfangen zu ersetzen. Das ist kein Zuckerschlecken, das Ganze. Das ist nichts, was einfach ist. Aber ich glaube, das ist etwas, was sich fest lohnt. Es hat enorm gute Auswirkungen auf unser Leben. Es ist sehr gewinnbringend, wenn wir das anfangen zu probieren. Und es ist wieder nichts, wo man von 0 bis 100 in 2 Schritten durchstarten und gerade perfekt wäre. Es ist etwas, wo wir ermutigt sind zu probieren. Und es ist etwas, wo wir von der Gnade leben dürfen, immer dann, wenn es nicht gelingt. Ich bete mit euch.